Ja, liebe Gemeinde, wir haben von Müllers einen ganz tollen Einblick bekommen, was sie in Asien so ein bisschen erlebt haben. Und wer Lust auf mehr hat, ist herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst zu bleiben und mehr Geschichten zu hören. Vielleicht haben es manche noch im Ohr. Vor ein paar Wochen hat Pfarrer Ralf Richter über das Allerwichtigste geredet. Was ist das Allerwichtigste? Und er hat gesagt, oder hat einfach nur einen Bibelvers zitiert, das Allerwichtigste ist, dass wir zur Ehre Gottes leben. Dazu gehört, Jesus bekannt zu machen, seinen Ruhm bis an die Enden der Erde zu bringen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass das ist, wofür mein Herz schlägt, dass das ist, was mich begeistert. Menschen für Jesus gewinnen, Menschen für Jesus begeistern. Und daraus mache ich auch kein Geheimnis. Das ist oft Gesprächsthema auf den verschiedenen Stationen im Krankenhaus, die ich durchlaufe. Ich mache gerade eine Krankenpflegeausbildung und da bin ich auf verschiedenen Stationen immer mal wieder im Einsatz. Und oft, wenn es dann am Essenstisch darüber geredet wird, muss ich scharfe Kritik dafür einstecken. Missionar? Ich dachte, die Zeit der Kreuzzüge wäre vorbei. Das kannst du doch nicht ernsthaft wollen. Noch einer, der andere Kulturen zerstören will und meint, die Wahrheit allein gepachtet zu haben. Oft kassiere ich Ablehnung, Unverständnis bis hin zu zornigen Antworten. Sind wir Christen im Mittelalter stecken geblieben? Ist es nicht arrogant anzunehmen, dass alle Menschen Jesus brauchen und zu behaupten, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel ist? Warum müssen wir überhaupt allen Menschen von Jesus erzählen? Warum brennt in vielen Christen ein Feuer, die Botschaft von Jesus bis an das Ende der Welt zu bringen, auch wenn das vielleicht Nachteile bedeutet, wenn das bedeutet, zusätzliche Lasten zu tragen? Ich hoffe, der Predigttext von heute hilft uns bei der Beantwortung dieser Frage. Ich lese den Predigttext aus 2. Thessalonicher 1, Vers 8 bis 10. Wie ein vernichtendes Feuer wird sein Urteil alle treffen, die von Gott nichts wissen wollen und die rettende Botschaft von Jesus, unserem Herrn, ablehnen. Sie werden dem ewigen Verderben ausgeliefert sein, für immer von unserem Herrn getrennt, ausgeschlossen aus seinem herrlichen Reich. Die aber zu ihm gehören, werden ihn an jenem Tag anbeten und alle, die an ihn glauben, werden ihm voller Freude zujubeln. Und auch ihr werdet dabei sein, weil ihr der Botschaft vertraut habt, die wir euch gebracht haben. Der Predigttext heute ist so ein bisschen so ein unbequemer Predigttext. Hier ist die Rede von zwei Gruppen von Menschen. Zum einen die Menschen, die die Botschaft Jesu abgelehnt haben und zum anderen die, die der Botschaft vertraut haben. Und hier ist die Rede von einem Urteil, einem sehr entscheidenden Urteil, will ich meinen, nämlich dem Urteil Jesu über unser Leben. Ein Urteil, welches entscheidend ist, für ja, wo wir unser ewiges Leben nach dem Tod verbringen. Der Predigttext von heute redet von unbequemen Dingen wie dem ewigen Verderben und einem Getrenntsein von Gott und seinem Reich. Manch einer denkt jetzt vielleicht, oh weh, also doch Mittelalter. Jetzt fehlt es nur noch, dass später am Ausgang Ablassbriefe zum Verkauf liegen. Die Hölle ist ein unbequemes Thema und nicht gerade eines der populären Predigtthemen von heute. Im Vorfeld habe ich sehr mit mir gerungen, ob ich wirklich darüber predigen soll, aber ich hatte den Eindruck, dass Gott mir das aufs Herz legt. Wir Christen glauben daran, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie wahr ist. Es gibt Themen in der Bibel, mit denen wir uns gerne beschäftigen. Verheißungen sind was Tolles. Und es gibt Themen, die wir meiden, vielleicht auch, weil wir sie gerade nicht so genau verstehen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles aus unseren Gedanken verbannen, was wir nicht verstehen. Weil der Gott, dem wir dienen, ist einer, dessen Denken über unserem Denken ist. Die Hölle gehört sicher zu den Themen, die nicht so ganz leicht zu verstehen sind und die wir deshalb gerne meiden. Wir denken nicht so gern darüber nach, was das bedeuten würde, wenn es wirklich eine Hölle gibt. Vielleicht vertreten wir auch die Meinung, es gibt gar keine Hölle. Das war nur eine Erfindung der katholischen Kirche, um Geld zu machen. Oder vielleicht gibt es sogar Menschen unter uns, die es mit AC/DC halten, in ihrem Song Highway to Hell, dass die Hölle der Ort ist, wo es später Party ist und wo meine Freunde sind. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns erinnern, dass wenn wir über die Hölle reden, dass wir hier nicht über ein theologisches Konzept reden oder sonst irgendwas, sondern dass wir hier vielleicht über das Schicksal von vielen Menschen reden, von Menschen, die uns auch wichtig sind, von Menschen, die wir lieb haben. Und deshalb ist das Thema ganz sicher emotional besetzt. Trotzdem ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Fakt ist, dass wir nicht glauben sollen, was uns gut passt oder was wir verstehen. Wir halten uns an die Bibel, an das, was die Bibel lehrt. Vor kurzem habe ich einen Prediger was Cooles sagen hören. Er hat gesagt, eine gute Prüffrage, ob wir wirklich an die Bibel glauben, ist, wenn wir uns überlegen, wir wären nur mit unserer Bibel alleine auf einer Insel und wir hätten kein Vorwissen aus 100.000 Gottesdiensten. Was würden wir dann über ein Thema denken? Wenn wir noch keine Predigten über das Thema Hölle gehört hätten, sondern nur unsere Bibel lesen würden, was würden wir dann über die Hölle denken? Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, wenn es um das Thema Ewigkeit geht, falsch zu liegen. Der Mathematiker Blaise Pascal hat es mal so ausgedrückt. Es gibt nur 4 Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, man glaubt an Gott und Gott existiert. In diesem Fall hat man alles gewonnen. Zweite Möglichkeit, man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall hat man nichts verloren, aber auch nichts gewonnen. Dritte Möglichkeit, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert auch nicht. In diesem Fall hat man auch nichts gewonnen oder verloren. Oder die 4. Möglichkeit, man glaubt nicht an Gott, aber Gott existiert. In diesem Fall hat man alles verloren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich will in diesem Bereich nicht verkehrt liegen. Ich will nicht die 4. Möglichkeit erwischen. Deshalb wollen wir uns heute mit der Bibel auseinandersetzen. Was hat die Bibel zu dem Thema Hölle zu sagen? Und dafür will ich ein paar große Fragen, die öfters zum Thema Hölle kommen, aufgreifen. Die erste Frage ist, kommen wirklich alle Menschen in den Himmel? Kommen alle Menschen in den Himmel? Das wird heute gerne verkündigt von verschiedenen Menschen. Passt auch ganz gut in unser Bild. Wir glauben ja an einen liebenden Gott, an einen Gott, der alle Menschen liebt. Und deshalb wird er auch allen Menschen vergeben und alle Menschen kommen in den Himmel. Das klingt gut, das hören die Menschen gern, das lässt sich leicht predigen. Und dann findet man in der Bibel, wenn man sucht, findet man in der Bibel für alles eigentlich eine Bestätigung. Man muss Verse nur aus dem Kontext reißen. Dann findet man zum Beispiel den Vers Kolosser 1, Vers 19 bis 20. Da steht, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Die Frage bei solchen Versen ist, wer ist alles? Solche Verse aus dem Kontext gerissen klingen wunderbar und vermitteln die Hoffnung auf Himmel für alle. Aber wenn wir in den Vers davor schauen, in Vers 18, dort lesen wir, und er, Christus, ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Aha, hier geht es um die Gemeinde. Hier geht es um die, die Jesus nachfolgen. Die sind durch Jesus Christus versöhnt mit Gott und erlöst. In anderen Versen meint alle, vielleicht gar nicht alle. In Markus 1, Vers 5 zum Beispiel lesen wir, dass alle Leute aus Jerusalem sich von Johannes taufen ließen. Das bedeutet sicher nicht, dass jeder Einzelne in Jerusalem sich von Johannes taufen ließ. Aber es steht für eine große Menge. Der Predigttext von heute und unzählige weitere Stellen in der Bibel beantworten aber unsere Frage ziemlich klar. Die Frage, kommen alle Menschen in den Himmel, wird von dem Predigttext ganz klar mit Nein beantwortet. Ich lese nochmal, dass wir es im Ohr haben, Vers 8 und 9. Wie ein vernichtendes Feuer wird sein Urteil alle treffen, die von Gott nichts wissen wollen und die rettende Botschaft von Jesus, unserem Herrn, ablehnen. Sie werden dem ewigen Verderben ausgeliefert sein, für immer von unserem Herrn getrennt, ausgeschlossen aus seinem herrlichen Reich. Das klingt nicht nach Himmel für alle. Ist die Frage, was können wir uns überhaupt unter Hölle vorstellen? Trifft da dieses mittelalterliche Bild zu, ein See aus Feuer, in dem Gott ein Folterknecht ist oder der Teufel? Der Predigttext gibt uns zwei Beschreibungen für die Hölle. Ein Ort des ewigen Verderbens und ein Getrenntsein von Gott, ein Ort der Abwesenheit Gottes. Um zu verstehen, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein, müssen wir uns vielleicht einen anderen Vers in Erinnerung rufen, und zwar Jakobus 1, Vers 17. Dort steht, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Was ist gut und vollkommen? Wahre Liebe, echte Freude, tiefe Freundschaften, atemberaubende Schönheit. All diese Dinge, alles, was gut und vollkommen ist, wird es in der Hölle nicht mehr geben, weil die Hölle ist die Abwesenheit von Gott, ein Getrenntsein von Gott und seinem Reich. Menschen, die ihr Leben ohne Gott leben, die selbst ihr Leben bestimmen wollen, die Gott ablehnen und sagen, ich interessiere mich nicht für dich, die werden genau das, was sie sich hier auf Erden wünschen, in Ewigkeit bekommen. Eine Ewigkeit ohne Gott. Gott respektiert unsere Entscheidung. Gott zwingt sich uns nicht auf. C.S. Lewis, der bekannte Autor, drückt es so aus: Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sie sich erwählt. Was ist jetzt aber mit diesem Bild von Feuer? Erwartet die Leute in der Hölle ein ewiges Feuer? Es ist nicht auszuschließen, aber auch nicht anzunehmen. Feuer wird in der Bibel oft als Bild verwendet. Jesus sagt zum Beispiel, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Da dürfen wir uns nicht vorstellen, dass er Stöcke gesammelt hat und die Erde in Brand gesetzt hat. Da würden wir ein bisschen daneben liegen. In Judas, einem ganz kleinen Buch im Neuen Testament, selbst in diesem kleinen Buch finden wir zwei Beschreibungen über die Hölle. In Vers 7 schreibt er, wird die Hölle zuerst als ewiges Feuer bezeichnet. Und in Vers 13 als dunkelste Finsternis. Auch hier merken wir wieder, Feuer in dem Sinne, wie wir es uns vorstellen, passt nicht so ganz mit dunkelster Finsternis zusammen. Also können wir festhalten, wir können nicht wirklich sagen, wie die Hölle sein wird, außer dass es ein Getrenntsein von Gott sein wird. Aber wir können klar festhalten anhand der Bibel, dass es eine Hölle gibt. Was sagt Jesus, der, auf den wir uns berufen, der, dessen Jünger wir und Nachfolger wir uns nennen, was sagt er selber über die Hölle? Matthäus 5, Vers 22. Schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Jesu Worte können ganz schön unbequem sein. Jesus, der, auf den wir uns berufen, dessen Jünger wir uns nennen, sagt, schon wenn wir nur einen zornigen Gedanken gegen einen unserer Mitmenschen haben, dann verdienen wir das Feuer der Hölle. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin damit mehr als qualifiziert. Ich verdiene die Hölle. Ich bin nicht nur mit zornigen Gedanken schuldig vor Gott geworden, sondern auch mit Unzucht, Egoismus, schlechtem Umgang mit Geld, Götzenanbetung und viel mehr. Ich verdiene die Feuer der Hölle. Das ist die schlechte Botschaft, die wir ganz dringend verstehen müssen, weil sonst können wir nie so wirklich die gute Botschaft verstehen. Jesus hat noch mehr zur Hölle zu sagen. Matthäus 5, Vers 30. Und wenn dich deine rechte Hand zur Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle geworfen zu werden. Ich sehe jetzt, dass die wenigsten Besucher unseres Gottesdienstes sich ein Auge ausgerissen haben oder eine Hand abgehackt haben. Von daher gehe ich davon aus, dass wir uns einig sind, dass diese Stelle nicht wörtlich zu nehmen ist. Was will Jesus hier sagen? Ich denke, er will sagen, dass es wichtiger ist, wo wir die Ewigkeit verbringen, als wie wir hier auf Erden leben. Besser hier auf Erden im Gefängnis, um Jesu Namen willen zu sitzen und gefoltert zu werden und dafür eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen, als hier auf Erden im Luxus zu schwelgen, keine Probleme zu haben, aber dafür eine Ewigkeit getrennt von Gott zu verbringen. Da schwingt so eine Ewigkeitsperspektive drin. Leben wir mit unserem ganzen Fokus, unserer ganzen Perspektive hier in dieser Welt oder mit einer Ewigkeitsperspektive? Jesus sagt, wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln, nicht hier auf Erden. Füllen wir unser Bankkonto hier oder füllen wir unser himmlisches Konto? Was ist unsere Perspektive? Ich möchte noch eine dritte Stelle erwähnen, wo Jesus über die Hölle redet, und zwar ziemlich explizit. Matthäus 25. Hier redet er vom Ende der Welt und vom Tag des Gerichts. Und so, wie wir auch schon im Predigttext gehört haben, gibt es hier wieder zwei Arten von Menschen, zwei Gruppen von Menschen, die sich um ihren Geringsten gekümmert haben und die sich nicht um ihren geringsten Bruder gekümmert haben. Wir hören ab Vers 44, was Jesus denen antwortet, die sich nicht um ihren geringsten Bruder gekümmert haben. Dann werden auch sie ihn fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, ohne Unterkunft, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der König antworten: Lasst es euch gesagt sein, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Jesus redet hier sehr klar über die Notwendigkeit, dass wir als Christen den Armen und Letzten dienen müssen. Ihm ist das sogar so ernst, dass er es an dieser Stelle als Kriterium verwendet, wer in Ewigkeit wohin geht. Das klingt extrem, aber ich zitiere hier nur, was Jesus gesagt hat. Aber an dieser Stelle muss auch erwähnt werden, nicht, dass mich einer falsch versteht, wir werden niemals durch gute Werke gerettet werden. Wir können leben wie Mutter Teresa und trotzdem nicht gerettet werden ohne Jesus. Das Einzige, was uns retten kann, ist die Gnade Jesu. Aber wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn wir ihm nachfolgen, dann wird seine Liebe in unser Herz ausgeschüttet. Und diese Liebe, die drängt uns dazu, die Botschaft von Jesus an das Ende der Welt zu bringen und den Armen und Letzten zu helfen und zu dienen. Als nächstes habe ich mich gefragt, was sagen denn die Jünger Jesu zur Hölle? Also wir merken, Jesus hat ziemlich viel, ja fast über die Hölle geredet und über Gericht. Was haben seine Jünger gemacht? Und ich habe mir überlegt, was hat Paulus getan? Der Predigtext von heute ist von Paulus. Und ich habe noch eine andere Begebenheit gefunden in Apostelgeschichte 17. Paulus hat nur wenige Minuten Zeit, um in Athen einem ungläubigen Publikum von Gott zu erzählen. Was macht er? Redet er über den liebenden Gott, den Gott, der verzeiht? Nein, er nutzt diese wenigen Minuten, um über Gericht zu predigen. Das Gericht kommen wird. Petrus schreibt, ihr Los ist die dunkelste Finsternis. Auch Petrus redet über die Hölle. Und in der Offenbarung des Johannes finden wir erschreckende Beschreibungen der Hölle. In Kapitel 14, 20 und 21. Die Offenbarung wird eingeleitet, also sie ist an 7 Gemeinden gerichtet, die in Offenbarung 2 bis 3 beschrieben werden. 3 dieser Gemeinden haben sich durch Folgendes ausgezeichnet: dass sie ihre erste Liebe verlassen haben, dass sie falschen Lehren gerade im Bereich der Sexualität gefolgt sind und dass sie lauwarm geworden sind durch den ganzen Reichtum, welchen sie angehäuft haben. Mögen diese 3 Merkmale nicht in unserer Gemeinde gefunden werden, dass wir unsere erste Liebe zu Jesu verlassen haben, dass wir falschen Lehren folgen und dass wir lauwarm werden durch den Reichtum, den wir haben. Und was Judas zur Hölle sagt, habe ich bereits vorhin schon erwähnt, das war das mit dem ewigen Feuer und der dunkelsten Finsternis. Jetzt, während so die Erkenntnis in uns sagt, dass es eine Hölle gibt, kommt die Frage hoch: Wie kann das sein? Wie passt das mit einem liebenden Gott zusammen? Würde ein liebender Gott wirklich Menschen in die Hölle schicken? Das passt doch nicht. Fakt ist, Gott nimmt Sünde sehr, sehr ernst. Wenn wir uns die Folgen von Sünde anschauen, Krieg, Missbrauch, Krankheit, Streit, kaputte Beziehungen, kaputte Familien, kaputte Ehen, dann verstehen wir, weshalb Gott Sünde hasst, sie bestrafen muss und sie so schrecklich ernst nimmt. Gott kann aufgrund seiner Gerechtigkeit Sünde nicht einfach ungestraft lassen. Das wäre so, wie wenn ein Richter einen Kinderschänder, der auf frischer Tat ertappt wurde, freilässt und sagt, oh, ich bin halt ein liebevoller Richter. Das wäre ungerecht, das würde uns zornig machen. Gott ist kein ungerechter Richter und er kann Schuld nicht ungestraft lassen. Und das sehen wir auch in der Bibel. Gott hat Schuld nie ungestraft gelassen. Das Volk Israel musste 40 Jahre extra Runden in der Wüste drehen für ihre Sünde. Das Volk Israel wurde ins Exil geschleppt, weil sie sich von Gott abgewendet haben. Ganze Völker wurden im Alten Testament ausgerottet wegen Sünde. Wer jetzt aber denkt, dass Gott Freude daran hat, wenn Menschen in die Hölle kommen, liegt falsch. In Hesekiel lesen wir, dass Gott keine Freude an dem Tod der Menschen hat, die ihn nicht kennen. Gott will nicht, dass auch nur ein einziger Mensch in die Hölle kommt. Und deshalb fordert er in seinem Wort uns immer wieder auf, kehrt um, entfernt Sünde radikal aus eurem Leben. Und jetzt, wo wir die schlechte Botschaft verstanden haben, dass wir die Hölle verdienen, da sind wir bereit, die gute Botschaft zu hören. Die gute Botschaft ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und unsere Strafe auf sich genommen hat und dass wir dadurch rechtlich freigesprochen werden können von den Konsequenzen der Sünde. Wenn wir Jesus zu dem König unseres Lebens machen, ihm nachfolgen, ihm vertrauen, seine Botschaft annehmen und nicht ablehnen, dann können wir frei werden von der Hölle. Das ist die gute Botschaft. In dem Kontext kommt immer wieder die Frage hoch, was ist aber mit den Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Man schätzt, knapp ein Drittel der Weltbevölkerung hat nie von Jesus gehört. Wir denken an die ganzen Menschen in der arabischen Welt, in China. Was ist mit diesen Menschen? Kommen die dann alle in die Hölle? Eine schwere Frage. Wir lesen in Johannes 14, Vers 6, ein Vers, den wir alle kennen. Dort sagt Jesus, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir zitieren diesen Vers oft, aber nehmen wir ihn ernst? Wenn wir in die Geschichte der Menschheit gucken, dann sehen wir, dass Gott immer wieder Menschen gebraucht hat, um seine Botschaft der Errettung zu verbreiten. Und so lesen wir auch in Römer die Frage, wie sollen die Menschen denn glauben? Wie sollen sie gerettet werden, wenn niemand hingeht und ihnen die gute Botschaft erzählt? Wie soll das denn gehen? Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann bedeutet dies, dass Millionen von Menschen auf eine Ewigkeit getrennt von Gott zugehen, weil wir als Gemeinde Jesu nicht aus unserer bequemen Gemeinde herausgekommen sind und die Botschaft bis an das Ende der Welt gebracht haben. Deshalb legt Gott in der ganzen Bibel so viel Wert auf den Missionsauftrag. Die ganze Bibel hindurch wird er nicht müde zu erwähnen, dass seine Botschaft für alle Völker, für alle Menschen, für alle Nationen ist. Aber wir haben es 2000 Jahre nach Jesus noch nicht geschafft, die Botschaft bis ans Ende der Welt zu bringen. Zum Schluss möchte ich die letzte Frage stellen. Was bedeutet das nun alles für mich? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wir wissen jetzt, dass eine große Masse Menschen auf eine grausame Ewigkeit ohne Gott zugeht. Was macht das mit uns? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Was bedeutet das für uns im Licht des Missionsauftrages? Die Frage am Anfang war, warum sollen wir in alle Welt gehen und Jesus verkünden? Was ist unsere Berechtigung? Die Antwort darauf ist, weil die Liebe Jesu uns dazu drängt. Jesu Liebe ist in unsere Herzen ausgeschüttet. Und deshalb können wir nicht einfach mit ansehen, wie Millionen von Menschen auf eine grausame Ewigkeit zugehen, ohne gewarnt zu werden. Oft wird mir gesagt, es ist nicht liebevoll, über Gericht und Hölle zu reden. Aber denken wir doch mal über diese Aussage nach. Wenn ich ein Kind auf der Straße spielen sehe und es kommt ein Auto, ist es dann liebevoll, das Kind zu warnen oder nichts zu sagen und das Kind spielen zu lassen? Menschen gehen auf eine Ewigkeit getrennt von Gott zu. Lassen wir sie blind weiterlaufen oder warnen wir sie? Mission hat höchste Dringlichkeit. Täglich sterben 55.000 Menschen, die nie von Jesus gehört haben. Mission hat höchste Dringlichkeit. Keine Zeit, aufgeschoben zu werden. Wir reden hier über die Schicksale von Menschen. Wir dürfen junge Menschen, die aufs Missionsfeld gehen wollen, nicht daran hindern, sondern müssen unser Bestmögliches tun, sie zu unterstützen. Sie nicht hier behalten, bis sie noch eine Fortbildung haben, bis sie noch ein Studium beendet haben, bis sie noch mehr finanziellen Rückhalt haben, bis noch mehr Sicherheit da ist. Was würden wir denn tun, wenn es hier um unsere eigenen Kinder ginge? Würden wir dann warten, bis irgendein perfekter Zustand erreicht ist? Bis wir noch ein Seminar besucht haben, wie erreiche ich mein Kind in 10 Schritten? Nein, wir würden täglich für unsere Kinder beten, würden ihnen durch unser Leben die Liebe Jesu zeigen und würden jede Möglichkeit nutzen, ihnen nahezubringen, wie sehr Jesus sie liebt. Wir sind eine Gemeinde, die viele Missionare unterstützt und dafür bin ich von Herzen dankbar und das ist gut, richtig und wichtig so. Aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, sondern dürfen immer wieder neu überlegen, wie wir Menschen, die ein Herz für Mission haben, in ihrem Ruf fördern und besser unterstützen können. Weil das ist die Botschaft, die wir haben. Jesus rettet. Wovor? Vor einer Ewigkeit in der Hölle. In der Nacht, als die Titanic untergegangen ist, war ein Schiff ganz in der Nähe von der Titanic, die California. Auf der California wäre genug Platz gewesen, um alle Menschen, die auf der Titanic waren, aufzunehmen, dass keiner hätte im Wasser erfrieren müssen. Warum ist das nicht passiert? Weil die California ihr Funkradio ausgeschaltet hatte. Wir müssen aufhören, die Hölle wegzuerklären und anfangen, die Lösung, aus der Hölle herauszukommen, bekannt zu machen. William Shatt hat gesagt, Schiffe sind im Hafen sicher, aber dafür wurden Schiffe nie gemacht. Gott hat uns als Gemeinde gerufen, die Antwort auf die Notrufe dieser Welt zu sein. Wir sind seine Antwort auf das Leid der Menschen. Wir sind sein Plan A. Es gibt keinen Plan B. Wie reagieren wir als Gemeinde auf die Notrufe dieser Welt? Haben wir unseren Funk an? Geben wir Mission die Priorität, die sie verdient? Verlassen wir unseren Hafen oder genießen wir bequem, wie die Passagiere der California, unser Gemeindeleben, ohne zu bemerken, dass neben uns Menschen erfrieren und verloren gehen.